Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns auch an dieser Stunde neu füllst mit deinem Geist, uns ausrüstest, Herr. Dass wir hören, was dein Wort uns sagt und erfassen und erkennen und dadurch auch gestärkt werden und ermuntert werden, Herr, und gefestigt werden, was es heißt, zu dir zu gehören, Anteil zu haben an all deinen Segnungen. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr, für uns. Amen. Der schottische Prediger Ibn Isa Erskine, er predigte einmal unter freiem Himmel in Schottland, in den Gebirgen und drängte seine Zuhörer, doch den Aufforderungen des Heils nachzukommen, an das Evangelium zu glauben. Und dann sagte er, nun, ihr werdet vielleicht mir entgegnen, dass ihr nicht glauben könnt. Aber das Angebot Christi an die Sünder ist das Mittel, das sie befähigt, ihm zu empfangen. Und wenn ich dazu einen Auftrag von meinem großen Herrn und Meister hätte, würde ich Christus diesen Felsen anbieten, und sie würden mir antworten. Und bei diesen letzten Worten hatte er seine Stimme kräftig erhoben. Und es entstand an diesem Ort unter freiem Himmel ein Echo, weil hinter ihm eine Felsenwand war. Und plötzlich hallte das Wort Felsen, 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 hallte in einem Echo nach. Und die ganzen Zuschauer, sie erschraken sich und wandten sich um und schauten auf die Felsen, die fast, es fühlte sich an, als würden sie antworten. Nun, wie kann jemand gerettet werden? Wie wird die Erlösung angewendet? Wie wird jemand wirklich Teilhaber an der Erlösung, die Christus gewirkt hat? Wie kann das möglich sein? In der letzten Katechismuspredigt haben wir betrachtet, wie die von Christus erworbene Erlösung an den Menschen, wer die von Christus erworbene Erlösung an den Menschen anwendet. Und zwar der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit. Sie wendet die Erlösung, die Christus erworben hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er wendet diese Erlösung an den Menschen an. Und es ist nicht der Mensch in seinem Verstand oder in seiner Willenskraft, sondern der Geist, der wirkt. Aber wenn das so ist, an wen wendet der Heilige Geist denn dann diese Erlösung an? Und wir hatten gesehen, an den Erwählten Gottes. Diejenigen, die Gott nach seinem Ratschluss zum Heil bestimmt hat, an denen wendet der Heilige Geist diese Erlösung an. Nun, heute geht es darum, auf welche Weise der Heilige Geist die Erlösung an den erwählten Menschen anwendet. Was muss passieren, damit die Erwählten wirklich Anteil haben an der Erlösung? Und deswegen habe ich den Titel genannt Vereinigung mit Christus. Vereinigung mit Christus. Und dazu lesen wir im Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Epheserbrief, Kapitel 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Paulus betet hier zu Gott, dem Vater. Und er bittet in diesem Gebet, das er ja aufschreibt an die Epheser, er bittet darum, dass Christus in den Herzen der Menschen wohnt. Das bedeutet, dass sie ganz mit Christus, mit Jesus Christus verbunden sind und somit auch Anteil haben an dem Reichtum der Herrlichkeit, die Christus erworben hat. Die Christus den Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung erworben hat. Außerdem erwähnt Paulus in seiner Bitte auch wie diese Einheit mit Christus erfolgt. Wie Gott es bestimmt hat, dass diese Vereinigung mit Christus stattfinden soll. Und Paulus, er bezieht das hier in seinem Gebet mit ein. Der Vater gibt seinen Geist und der Geist wirkt im Menschen Glauben. In unserem Katechismus wird es in der 31. Frage und Antwort so zusammengefasst. Wie eignet der Vater seinen Erwählten durch den Heiligen Geist die von Christus erworbene Erlösung zu? Die Antwort lautet, der Vater eignet seinen Erwählten durch den Heiligen Geist die von Christus erworbene Erlösung dadurch zu, dass er in ihnen Glauben wirkt und sie in ihrer wirksamen Berufung mit Christus vereinigt. Die Erlösung wird also an den Erwählten angewendet, indem sie wirksam mit Christus vereinigt werden. Was das bedeutet und wie es vonstatten geht, wollen wir in zwei Punkten nachgehen. Zum einen das Wesen der Einheit mit Christus. Was heißt es, mit Christus vereinigt zu sein? Nun, von Natur aus sind wir nicht mit Jesus Christus verbunden, sondern jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, er ist zunächst verbunden, vereint mit Adam, dem ersten Menschen, dem Bundeshaupt der Menschen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass wie in Adam alle sterben, auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also hier wird etwas gegenübergestellt. Entweder ist man in Adam oder man ist in Christus. Entweder sind wir verbunden mit Adam oder wir sind verbunden mit Christus. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen mit Adam verbunden. Sie sind in Adam. Sie haben Anteil an seiner Sünde, an seinem Abfall von Gott, an der ewigen Strafe, die der Bundesbruch, die Sünde verdient hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine neue Verbindung, einen neuen Stand durch eine neue Vereinigung erhalten. Die Sünde Adams wird uns zugerechnet, weil wir mit Adam verbunden sind. Die einzige Weise, wie wir uns die Gerechtigkeit Christi zugeeignet werden kann, angerechnet werden kann, ist durch eine ebenso starke Verbindung zu einem neuen Bundeshaupt. Wir müssen also mit Jesus Christus verbunden sein, der als unser Stellvertreter unsere Sünden und den Fluch und alle Strafe auf sich genommen hat, damit er uns erlöst, damit wir Anteil haben können an all seinen Segnungen. Doch diese Erlösung empfangen wir nicht wie ein verschuldeter Bettler, dem ein reicher Mann Geld in seinen Teller schmeißt und weitergeht. Manchmal hat man dieses Gefühl, ich kann einfach darum bitten und Jesus, er geht vorüber und sagt, okay, dir helfe ich, hier hast du ein bisschen Gerechtigkeit, deine Sünden sind dir vergeben und das war's. Aber das ist nicht, wie Vergebung und wie die Erlösung funktioniert, sondern wir müssen wie mit Christus verbunden sein, wie eine arme Witwe, die ihre Schulden überwindet durch die Heirat mit einem reichen Mann. Durch die Verbindung mit dem neuen Ehemann hat sie Anteil an all seinem Reichtum und ihre Schulden werden getilgt. Calvin schreibt, solange Christus außer uns bleibt, da wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und gar ohne jeden Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Eine ziemlich starke Aussage, oder? Solange Christus außerhalb von uns ist, ist all das, was er erwirkt hat, was er empfangen hat vom Vater als Lohn für sein Leiden und Sterben, für uns ohne jeden Nutzen. Nun, was ist das für eine Verbindung, für eine Einheit zwischen den Christen und Christus? In unserem Bibeltext beschreibt Paulus es so, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Christus wohnt in den Herzen. Und die Gläubigen, sie sind in ihm verwurzelt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das an einem Ungläubigen sagt, Christus wohnt in mir, das kann zu Missverständnissen führen, oder? Wie jemand wohnt in dir drin? Was hast du denn für eine Vorstellung? Und daher ist es wichtig, diese Einheit etwas näher zu bestimmen. Die Einheit der Erlösten mit Christus ist geistlich und geheimnisvoll. Also es geht nicht um eine materielle Einheit. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie an Jesu menschlichen Leib hineinwachsen oder er in uns. Christi Leib ist im Himmel, wir Menschen sind hier auf der Erde. Es geht nicht um eine körperliche Verbindung. Es lebt kein Miniatur-Christus in unserem Körper. Die Einheit ist geistig und geistlich. Tatsächlich beschreibt uns das Neue Testament die Vereinigung der Erwählten mit Christus in vielen Bildern, die geistig verstanden werden müssen. Die Gemeinde wird der Leib genannt und Christus das Haupt. Die Gemeinde die Ehefrau und Christus der Ehemann. Die Gemeinde die Reben und Christus der Weinstock. Die Gemeinde der Tempel und Christus das Fundament und der Eckstein und noch viele weitere Bilder. Aber nicht nur in Bezug auf die Gemeinde, sondern auch auf den einzelnen Christen ist diese Einheit, wird sie mit Bildern engster Verbundenheit beschrieben. Christus lebt in uns. Aber es ist geheimnisvoll. Also natürlich ist es zum einen symbolisch geistlich zu verstehen, nicht materiell, nicht leiblich. Aber Paulus schreibt, wir sind in Christus. Aber auch Jesus bezeugt, dass er in uns Wohnung macht. Paulus sagt, Christus lebt in mir und er berichtet im gleichen Brief, dass wir Christus angezogen haben. Wir merken, diese geistliche Einheit, sie geht über das hinaus, was wir an Bildern und Vergleichen haben. Und sie ist, wenn man sich das vorstellen will, gar nicht alles so zusammenzubringen in einem Bild. Ja? Christus ist gleichzeitig in uns und wir in ihm. Wir nehmen ihn auf und ziehen ihn an. Nun, diese geistliche Einheit geht über das hinaus, was mit irgendwelchen Bildern und Vergleichen beschrieben werden kann. Deswegen ist es eine geheimnisvolle Einheit. Sie geht, sie ist weit höher und weit größer als all das, was wir uns vorstellen können oder mit Bildern vergleichen können. Und hier werden verschiedene Aspekte dieser Einheit in den unterschiedlichen Bildern betont. Ja, es geht nicht darum, ein einheitliches Bild damit zu schaffen, sondern diese Intimität, diese Nähe und die verschiedenen Aspekte und Bezüge dieser Einheit sollen mit all den verschiedenen Bildern dargestellt werden. Und dennoch, obwohl diese Einheit geistlich und geheimnisvoll ist, ist die Einheit der Erlösten mit Christus real und unauflöslich. Die Tatsache, dass die Einheit geistig ist, bedeutet nicht, dass sie nicht echt, nicht wirksam ist. Wisst ihr, was das größte Lebewesen auf der Erde ist? Schon mal gehört. Was ist das größte Lebewesen auf der Erde? Vielleicht sagt jemand, der Blauwal ist das größte Tier auf der Erde. Aber nicht das größte Lebewesen. Vielleicht sagt ihr, der Mammutbaum ist größer als der Blauwal und ist der größte Baum, über 100 Meter hoch, aber ist immer noch nicht das größte Lebewesen. Das größte Lebewesen ist ein einziger Pilz. der sich unter der Erde in Utah über 9 Quadratkilometer erstreckt. Ein Lebewesen. Unsichtbar für die normalen menschlichen Augen, wenn man durch den Wald geht. Es zeigt sich hier und da an unterschiedlichen Stellen, wo dann die Pilze aus dem Boden schießen. Aber das eigentliche Lebewesen ist unter der Erde für unsere Augen unsichtbar. Und dennoch ist es das größte Lebewesen auf der Erde. Nun, die Einheit zwischen Christus und den Erlösten ist nicht äußerlich sichtbar. Sie ist geistlich. Sie ist unsichtbar für das menschliche Auge. Aber es ist dennoch real. Es ist dennoch stark. Es ist dennoch wirklich wirksam, wirklich lebendig. Eine Tatsache. Nicht nur eine romantische Vorstellung. Vielleicht kennt ihr das, wenn Leute sagen, ach ja, der Opa ist gestorben. Aber wisst ihr was? Er lebt in meinem Herzen weiter. Wir gebrauchen manchmal solch eine Wortwahl. Und damit will man sagen, ich halte die Erinnerung am Leben an diese Person. Aber da ist kein echtes Leben. Er ist gestorben. Nur indem ich an ihn denke, halte ich irgendwie noch etwas in meinem Leben aufrecht, was mich mit ihm verbindet. Nun, das ist aber keine Realität. Hier ist kein echtes Leben von dem Opa, was irgendwie in meinem Herzen oder in meinen Gedanken aufrechterhalten bleibt. Die Einheit mit Christus ist zwar geistlich und unsichtbar und geheimnisvoll und so, dass Worte nicht ausreichen, es wirklich in der Fülle zu beschreiben, aber es ist eine reale und eine echte, eine tatsächliche Verbindung. Nun, wie ist das möglich? Jesus ist doch im Himmel und wir auf der Erde. Es ist möglich durch den einen Geist, den Geist Christi, der uns mit Christus verbindet, durch den er in uns wohnt und wir in ihm. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Da ist ein Geist, der uns mit Christus verbindet. Eine reale Vereinigung. Nicht nur eine gedankliche, nicht nur eine fantasievolle, sondern eine reale Verbindung. Ein Geist. Ein Puritaner sagte mal, stell dir vor, es gäbe einen Riesen auf der Erde, der so groß ist, dass sein Kopf bis über die Wolken ragt und seine Füße auf Erden. Und dennoch würdest du sagen, trotz dieser Distanz ist es ein Wesen. Warum? Weil ein und dasselbe Leben, ein und dieselbe Seele diesen ganzen Körper, diesen massiven Körper ausfüllt. Und auch wenn vielleicht Kopf und Fuß sich nicht direkt berühren, so sind sie doch vereint, einheitlich, ein Wesen. Und in solch einer Weise ist auch Christus, der im Himmel ist, dennoch eins mit uns, weil ein Geist uns verbindet. Und diese Einheit ist zwar geistlich, aber nicht beschränkt auf geistliche Aspekte. Das bedeutet, nicht nur alles Immaterielle, nicht nur der inwendige Mensch, nicht nur unsere Seele ist mit Christus verbunden, sondern weil wir mit Christus verbunden sind, gehört ihm auch unser Leib, unser Körper. Alles, was wir damit tun, hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft mit Christus. Paulus warnt davor, dass wir nicht mit unserem Leib in Unreinheit leben sollen, sonst würden wir die Glieder von Christus zu Hurengliedern machen. Also das, was wir mit unserem Leib tun, ist verbunden mit Christus. Nicht leiblich, sondern geistlich. Aber es bezieht auch all unsere leiblichen Dinge mit ein. Unser ganzer Körper, wir als ganze Person sind mit Christus verbunden. Und deswegen ist es nicht egal, was wir mit unserem Körper tun. Und diese Einheit, sie ist so real, dass sie unauflöslich ist. Kennt diese Worte aus Römer 8? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Verbindung, diese Vereinigung ist so fest, sie ist fester, beständiger, haltbarer als alle geistigen und materiellen Verbindungen, die es gibt. Denn Jesus wird alle, mit denen er durch den Geist verbunden ist, auch auferwecken und in einem neuen Auferstehungsleib zu sich holen. Denn er will, dass alle, die zu ihm gehören, auch bei ihm sind. Deswegen wird er der Erstling genannt. Er wird all die, die zu ihm gehören, er wird sie zu sich holen. Und das, was an ihm geschehen ist, wird auch an seinem ganzen Leib geschehen. Ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebraucht. Hatte gelesen, bei einer Katze, sie hat die Schnurhaare. Und es ist genau so ausgerichtet, dass sie weiß, wo sie mit dem Kopf hindurchkommt, passt auch ihr Körper durch. Mit ihren Kopfmaßen und den Schnurhaaren kann sie genau wissen, wenn sie so mit dem Kopf hindurchkommt, dann passt auch der Körper durch. Und so ist es mit Christus. Da, wo unser Haupt hindurchgekommen ist, da wird auch der Leib folgen. Doch wie kommt es denn nun zu dieser Einheit mit und in Christus? Zweitens, der Vollzug der Vereinigung. Paulus schreibt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Diese Vereinigung mit Christus geschieht durch den Glauben. Glaube findet auf Seiten des Sünders statt, der von ganzem Herzen die Erlösung empfängt und sich Christus anvertraut. Und dies ist die notwendige, aber auch einzige Voraussetzung von Seiten des Menschen, um mit Christus vereint zu werden. Glaube allein. Sola fide. Durch Glauben allein werden wir mit Christus vereint. Diese Vereinigung können wir Menschen uns nicht durch gute Werke, durch liebevolle Handlungen oder durch große Geldspenden verdienen, nicht durch großes Wissen, das wir uns aneignen und die richtigen Antworten auf alle möglichen Fragen. Glaube allein. Glaube ist es, der uns mit Christus verbindet. Allein durch den Glauben erfahren wir die Vereinigung mit Christus in unserem Leben bei der Bekehrung. In Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Errettung, das ewige Leben, die Erlösung in Christus geschieht also durch Glauben an Jesus Christus. Wir haben gerade gehört, dass wir mit Christus verbunden sein müssen, um gerettet zu werden, um nicht weiter in Adam verdammt zu sein, sondern in Christus gerettet zu werden. Doch das bestätigt bloß, dass wir allein durch Glauben mit Christus verbunden werden, wodurch uns seine erwirkte Erlösung zuteil wird. Auf keinem anderen Weg kann der Mensch mit Gott zusammenkommen und Umgang haben mit dem lebendigen Gott, als allein durch Glauben. Calvin, er definiert Glauben wie folgt. Er ist die feste und gewisse Erkenntnis des göttlichen Wohlwollens gegen uns, die sich auf die Wahrheit der in Christus uns dargebotenen Gnadenverheißung stützt und durch den Heiligen Geist unseren Verstand geoffenbart und in unserem Herzen versiegelt wird. Es ist also sowohl eine Erkenntnis als auch ein wirksames Vertrauen gegenüber Christus und seinem Wort. Ohne Glauben können wir Gott nicht nahen. Glaube vereint uns mit Christus. Doch wie kommt dieser Glaube denn zustande, der uns mit Christus vereint, durch welchen wir gerettet werden und Anteil haben an der Erlösung und all den Segnungen, die Christus erworben hat? Und die Bibel sagt, Glaube ist eine Gabe von Gott. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Glaube ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist die notwendige Bedingung und das Mittel zur Vereinigung mit Christus. Aber das bedeutet nicht, dass wir es aus uns selbst durch unsere eigene Kraft, durch unseren Verstand oder unseren Willen Glauben hervorbringen können. Nein, Gott schenkt, was er verlangt. Das macht die Gnade zur wahren Gnade. Gott schenkt, was er verlangt. Er schenkt und bewirkt den Glauben, der uns mit Christus vereinigt. Aber wie tut er das? In der Kraft seines Geistes. Wir lesen hier in unserem Bibeltext in Vers 16, Gott der Vater, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch mit Kraft gestärkt werden nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes? Durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Es ist der Heilige Geist, der die Erlösung anwendet. Das hatten wir das letzte Mal gehört. Aber der Heilige Geist wendet die Erlösung dadurch an den Erwählten an, dass er zuerst zu den Menschen kommt. Nicht nur, dass der Heilige Geist das Wort des Evangeliums predigt, eingegeben hat oder befähigt, es zu predigen, sondern der Heilige Geist, er kommt selbst in die Menschen hinein und er schenkt den Erwählten das, was sie brauchen. Christus schenkt seinen Geist seinen Erwählten. Dieser Geist wirkt in dem Menschen Glauben und vereint den Menschen dann auf diese Weise mit Christus. Der Heilige Geist wendet die Erlösung an den Erwählten an, indem er selbst Wohnung in den Erlösten nimmt und im Menschen, der in sich selbst tot ist, in Sünden, hart wie Stein, dass er ihn lebendig macht und empfindsam macht und Glauben an Christus und sein Wort wirkt. Und durch den Glauben wird der Sünder vollkommen mit Christus vereint, nach Gottes Ratschluss. Und hat Anteil an allen Segnungen, die Christus erworben hat. Der Heilige Geist ist also die Person Gottes, die uns mit Christus vereint. Wir hatten das gerade so passend gelesen. In dem Lied, O Heiliger Geist, O Heiliger Gott, in der dritten Strophe, an Christus niemand glauben kann, es sei denn durch dein Hilf getan. O Heiliger Geist, o Heiliger Gott. Darum schreibt Paulus in Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der ist nicht sein. Der Heilige Geist ist notwendig, dass wir überhaupt zu Christus gehören. Es ist nicht etwas, was wir hinterher empfangen als Belohnung dafür, dass wir geglaubt haben, wie viele es denken. Es ist andersrum. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir überhaupt glauben können und als ein Siegel und eine Bestätigung, dass wir zu Christus gehören. Und in 2. Korinther 4, Vers 13, da betont Paulus diese Verbindung des Geistes mit dem Glauben, wenn er sagt, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens, weil der Heilige Geist in uns den Glauben wirkt, der uns mit Christus verbindet, sodass wir Christi sind. Und Christus unser, in dieser wunderbaren und geheimnisvollen Vereinigung. Darum, lasst uns Christus preisen. Alle Segnungen des Himmels befinden sie in Christus. Christus, der heilige und ewige Gott, der Mensch geworden ist, er vereinigt sich mit uns. Er schämt sich nicht, sich mit uns Sündern zu verbinden. Auf eine Weise in einer Vereinigung, die alle Verbindungen dieser Erde übertrifft. Eine unauflösliche Vereinigung.
Und
nicht nur eine rechtliche Stellvertretung. Okay, das, was Sie verschuldet haben, rechnet es mir an, ich bezahle dafür. Das ist auch ein Teil davon. Aber die Vereinigung mit Christus geht darüber hinaus. Christus zahlt für unsere Schuld, weil wir mit ihm vollkommen vereint sind. Paulus sagt in Römer 6, wir sind mit ihm verwachsen. So verbunden, stärker als jeder Kleber. Wir sind mit ihm verwachsen. Ein Grund zum Lobpreis, zur Hoffnung. Wir werden nicht verloren gehen, weil Christus sich mit uns verbunden hat. Und da, wo unser Haupt ist, da wird auch sein Leib sein. Und wir sollen darüber staunen. Ja, es ist geheimnisvoll, es überschreitet all unsere Fähigkeit zu denken und das vorzustellen. Aber diese Vereinigung mit Christus ist ganz real, so real, dass die Bibel sagt, wenn wir glauben und wenn wir mit Christus verbunden sind, dann sind wir mitgekreuzigt worden und mitgestorben und mitbegraben und mit auferstanden und mit aufgefahren in den Himmel, mit sitzen zur Rechten Gottes. Die Vereinigung, die Verbindung mit Christus ist so real, dass das, was ihm widerfahren ist, uns gilt. Und darin hängt das ganze Evangelium. Ohne Vereinigung mit Christus, wenn Christus noch außerhalb von uns ist, haben wir keinen Nutzen und keinen Anteil an all seinen Segnungen. Und zuletzt bedenke, dass der Geist notwendig ist, damit wir mit Christus verbunden sind, damit wir glauben können. Und wir auch nur irgendetwas Gutes tun können, allein durch die Verbindung mit Christus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ohne seinen Geist können wir noch nicht mal zu Christus kommen und glauben. Aber wenn wir erkennen, es war nicht meine Klugheit, es war nicht mein innerer moralischer Kompass, es war nicht meine Willenskraft oder meine Disziplin, sondern es war der Geist Christi, der in mir das, was tot war, lebendig gemacht hat. Ja, das ist ein größeres Wunder, als wenn Steine sprechen. Dass Gott unser steinernes Herz lebendig gemacht hat und empfindsam und Glauben geschenkt hat. Es soll uns demütig machen, aber auch dankbar, dass wir in dieser Gesinnung, wie wir eingangs gelesen haben, wie David sagt, festige in mir den Geist. Nimm den Geist der Heiligkeit nicht von mir. Erneuere in mir einen festen Geist. Lasst uns Christus danken für all seine Gnade und für all seine Segnungen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Und da ist kein Raum für Ruhm von unserer Seite. Herr, du warst es, der uns deinen Geist geschenkt hat. Und dein Geist war es, der in uns Glauben gewirkt hat. Und dieser Glaube, der uns mit dir verbunden hat. Und diese Verbindung, die uns Zugang gibt zu all deinen Segnungen. Herr, wir staunen darüber. Und unser Herz füllt sich mit Freude, wenn wir auch nur bedenken, Herr, all die einzelnen Schritte der Erlösung und wie du es in souveräner Kraft, ja, in dem Reichtum deiner Herrlichkeit gewirkt hast und angewendet hast. Und Herr, allein darin ist unsere Hoffnung, dass du es auch zu Ende bringst, dass du dein Versprechen wahr machst, dass dein Wort nicht trügt. Danke, Herr, dass wir nicht auf uns selbst schauen müssen. Aber wir bitten dich, dass du deinen Geist in uns stärkst, auch diesen Kampf gegen die noch in uns wohnende Sünde, dass erkannt wird, Herr, dass wir dein sind. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns immer weiter auch festigst in Liebe. Herr, dass da wir im Glauben zu dir gehören und mit dir verbunden sind, dass wir wachsen in der Liebe und in der Hoffnung. Und Herr, dass wir dich immer mehr kennenlernen und immer mehr lieben lernen. Und auch einander erkennen, Herr, wenn wir mit dir verbunden sind, so gehören wir auch als Gemeinde zusammen. Bitten wir dich, Herr, dass du weiter in unser Leben eingreifst und Glauben festigst und stärkst und die Liebe zu dir und das Staunen über dein Heil. Amen.